Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Das Goethe-Institut, das deutsche Kultur ins Ausland trägt, das muss sparen und wird reformiert. 9 Institute weniger und auch weniger Mitarbeiter. In Dakar, der Hauptstadt des Senegal, wird heute aber ein Neubau eröffnet. Geplant hat ihn Pritzker-Preisträger Francis Kéré, der aus Burkina Faso stammt und in Berlin unterrichtet. Und sein Gebäude soll beispielhaft sein für das neue Selbstverständnis des Goethe-Instituts. Wir schalten gleich nach Dakar. Außerdem besuchen wir die Eröffnung des Feind Festivals an der Berliner Schaubühne und wir berichten über den Protest französischer Autoren gegen den Umbau des renommierten Grasset Verlags. Zuerst aber Kino. 4-3 heißt der neue Film des österreichischen Regisseurs Adrian Geuginger. Meist sind es reale Geschehnisse, die den Stoff für dessen Filme abgeben, oft schmerzhafte Familiengeschichten, auch durchaus autobiografisch, wie in Die Beste aller Welten. Darin geht es um Geugingers Kindheit in Salzburg und die Drogensucht seiner Eltern. In seinem neuen Film 4-3 erzählt er nun nicht die eigene Geschichte, sondern die von Barbara Pachel-Eberhardt. Die verlor 2008 durch einen Unfall ihren Mann und ihre 2 Kinder. Und sie hat darüber einen Roman geschrieben, den Adrian Geuginger nun verfilmt hat. Grandios, wie unser Kritiker Patrick Wilinski findet.
Na, das glauben wir noch an.
Barbara, hast du noch die Kinder vom Kindergarten ab?
Ich habe Dienst bis 2.
Ah, okay.
Na, schade.
Dann mach ich's.
Es ist das letzte Mal, dass Barbara, ihr Mann Heli und die beiden Kinder gemeinsam am Frühstückstisch sitzen. Die junge Frau arbeitet als Krankenhausclown. Nach der Schicht auf dem Heimweg hört sie im Autoradio von einem Unfall. Ein ungutes Gefühl macht sich bei ihr breit. Dann klingelt das Telefon.
Ja, Sabine, hallo?
Wo bist denn du?
Ich bin circa 10 Minuten beim Bahnübergang in Dakar.
Nein, komm zu uns heim. Wir treffen uns dort, okay?
Wieso? Warst du beim Bahnübergang?
Komm zu uns. Babsi, bitte. Du musst mir jetzt vertrauen.
Im Krankenhaus dann die Gewissheit. Heli, ihr Mann und die beiden Kinder sind tot. Barbara versinkt in eine tiefe, auch körperliche Trauer. Bilder kommen hoch, alte Videos, Familienaufnahmen. Das Haus, Sommer auf dem Land, am Fluss, im Wald. Erinnerungen an ein Leben, das gerade noch Gegenwart war. Wie lebt man weiter, wenn die eigene Familie von einem Moment auf den anderen ausgelöscht wird? Dieser Frage nähert sich Adrian Geuginger in seinem Film 4-3 mit großer Zurückhaltung. Gemeinsam mit Barbara Pachel-Eberhardt hat er ihren autobiografischen Roman für das Kino adaptiert, ohne Pathos, ohne dramatische Überhöhung. Er zeigt einfach einen Weg durch die Trauer hin in eine neue Gegenwart.
Liebe Freunde, liebe Menschen, die ihr mir so sehr beisteht, mit euren Worten, Nachrichten, Gedanken und Gebeten in diesen Tagen. Ihr fragt euch, was man tun kann in so einer Situation für mich, was man sagen kann, wie man helfen kann. Zunächst, allein eure Nachrichten haben mir sehr geholfen. Denn das Wichtigste für mich ist nun, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein.
Barbara widersetzt sich den Erwartungen ihrer Umgebung. Sie passt nicht in das Bild der trauernden Witwe. Besonders die Eltern ihres verstorbenen Mannes reagieren irritiert, als sie plötzlich ein Clownsbegräbnis organisiert. Die Kinder werden im Batman-T-Shirt und im Biene-Maja-Nachthemd beerdigt und aus dem Trauerzug wird ein kleines Fest. Geuginger inszeniert diese Beerdigung nicht als Provokation, vielmehr mit großer Genauigkeit. Viele der Anwesenden waren auch beim realen Begräbnis dabei. Ein Moment von fast dokumentarischer Wucht. »4-3« ist keine pathetische Trauererzählung. Denn anders als viele vergleichbare Hollywood-Filme interessiert sich Adrian Geuginger weniger für den Schmerz als Spektakel, denn für seine Bewegung. Sein Realismus ist getragen von Neugier und von einem leisen Vertrauen in die Widerstandskraft des Menschen. Humor, Wut, Angst, all das erwischt Barbara, ohne sie zu brechen. Sie entscheidet selbst, wann sie weint und wann sie lacht. Und sie verklärt die Vergangenheit nicht. In behutsam eingefügten Rückblenden zeigt der Film auch Probleme ihrer Ehe.
Ja, sei halt einmal ehrlich mit dir. Du bist ja schon lange kein richtiger Clown mehr. Du bespaßt irgendwelche Patienten in einem Spital. Das ist auch schön,
ja,
aber...
Ja, das ist wichtig und ich finde, das ist eine gute Arbeit.
Jo, es
und
ist eine gute Arbeit.
Nicht, dass ich kein richtiger Clown bin.
Ich bitte dich, du machst Seifenblasen, spielst mit der Ukulele. Das ist doch keine Kunst.
Das ist eine Therapie vielleicht und auch wichtig, aber es ist keine richtige Kunst. Richtige Kunst mache ich.
Ja, genau. Richtige Kunst. Richtig unbezahlt sogar.
Valerie Pachner spielt Barbara mit einer berührenden Präsenz, die sich jeder Überhöhung entzieht. Sie stellt ihre Figur nicht aus, sie hält sie zusammen. Und so erdet sie einen Film, der sich konsequent weigert, ins Sentimentale abzugleiten. 4-3 verbindet den Alltag einer Überlebenden mit der Philosophie der Clownerie, also mit der Idee, im Schmerz nicht nur zu verharren, sondern ihn zu verwandeln. Und so entsteht ein leises, präzises Porträt von Resilienz und von der Möglichkeit, das Leben trotz allem wieder zu bejahen.
Patrick Wilinski über 4-3 von heute an im Kino. Das Goethe-Institut befindet sich mitten in einem Reformprozess. Mit der Außenpolitik wird auch der kulturelle Austausch neu ausgerichtet und von den klassischen Partnern verlagert zu neuen. Institute in den USA, in Frankreich und Italien schließen, neue eröffnen im Südpazifik und in Osteuropa. Ein neues Gebäude wird heute im Senegal eröffnet. In der Hauptstadt Dakar gibt es nun ein vom burkinisch-deutschen Architekten Francis Kéré entworfenes Haus, das mit seiner Architektur auch auf die Neuausrichtung der Arbeit des Goethe-Instituts reagiert. Für uns ist Wladimir Balzer in Dakar. Wladimir, ein Haus aus regional üblichen Lehmziegeln und ein Haus, das eher einladend ist als repräsentativ, heißt es. Wie sieht das denn aus?
Also es ist ein großes, geschwungenes Gebäude auf 2 Etagen. Bibliothek ist natürlich mit drin, Kursräume, ein Außencafé, Veranstaltungsräume. Bibliothek und Café sind auch für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich. Natürlich geht es da durch eine gesicherte Tür. Das ist nun mal hier so in Dakar, die Kriminalität ist hoch. Aber ansonsten ist das offen für alle, auch wenn es von einer Mauer umgeben ist. Aber das ist auch in diesem Viertel, was so ein bisschen ein besseres Viertel ist, dennoch einfach aus Sicherheitsgründen nötig. Man will aber trotzdem offen sein. Das Ganze eingebettet in einen Garten, viel Freifläche zum Treffen. Das Klima gibt es natürlich her. Und mittendrin ein wunderschöner alter Affenbrotbaum. Ich betone das deswegen so, weil der da schon sehr viel länger als das Gebäude steht. Um diesen Affenbrotbaum herum ist das Gebäude letztlich gebaut worden. Francis Kéré, Sie haben ihn erwähnt, kommt aus Burkina Faso, also auch aus dem Westen Afrikas. Aus dieser Region hier, wo Bäume wie diese als Orte des Erzählens und Treffens gelten. Sie haben fast eine sakrale Bedeutung. Er hat es selbst so formuliert.
Er ist auch Träger von Geschichten, also weil viele, viele Geschichten unter seinen Schatten erzählt wird und viele Elemente kommen zusammen, die ihn dann eigentlich so wichtig dann in der westafrikanischen Kultur macht, in Burkina als auch hier, wo ich komme, ist es. Bei mir, in meinem Dorf gibt es auch Baobabs und die sind auch Sinnbild von Kontinuität, aber auch Resilienz. Wer kann in dieser harschen Landschaft lange bestehen?
Also die Baobabs, nämlich die Affenbrotbäume. Und da genau will das Haus mithalten, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Sie haben es schon erwähnt, gebaut aus regionalen Naturbaustoffen. So entsteht so eine schöne, warme, ockerfarbene Fassade aus diesen speziellen Lehmziegeln, die vor Ort hergestellt worden sind, handgepresst mit Material aus der Gegend, mit einem ziemlich guten ökologischen Fußabdruck, CO2-Bilanz praktisch gleich null. Dieses Baumaterial gilt als sehr nachhaltig und klimatisiert das Gebäude auch auf natürliche Weise. Da kommt Licht und Luft rein, da gibt es zwischendurch kleine Öffnungen. Das ist natürlich alles wichtig unter den klimatischen Bedingungen hier. Wenn man sich umschaut im Umfeld dieses neuen Goethe-Instituts, da sieht man riesige Betongebäude von internationalen Investoren, die eigentlich alles ignorieren, was gutes urbanes Leben, was Ökologie und Nachhaltigkeit angeht. Und dieses Gebäude, dieses neue Goethe-Institut will da auf jeden Fall dagegen halten.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, ein ganz vorsichtiges Gebäude, das sich eben um einen alten Baum herumlegt, also nicht stark eingreift, sondern den auch da lässt, wo er vorher schon war. Francis Kéré schreibt selbst dazu, die Architektur dieses Hauses, das sei die bauliche Umsetzung der geplanten Arbeitsweise. Es solle zeigen, wie kultureller Austausch im 21. Jahrhundert praktiziert wird. Also auch vorsichtiger?
Ja, es sind natürlich große Worte, die er da verliert. Auf jeden Fall ist das ein Gebäude, was eben so diese erzählerische Tradition zum Beispiel, die hier gerade im Westen Afrikas sehr stark ist, da wo man sich eben trifft, um diesen Baum herum, zum Beispiel auch in der Bibliothek aufgreift, wo es eben spezielle Räume gibt, wo man sich nur trifft, um sich zu treffen und zu unterhalten, ins Gespräch zu kommen. Daneben aber auch die gute alte Goethe-Institutsbibliothek eben mit gebundenen Büchern. Auch das ist abgetrennt, sodass man hier lesen kann, dort sich Geschichten erzählen kann. Man muss zu dem Gebäude vielleicht sagen, es ist wirklich kein bauästhetisches Meisterwerk, was entstanden ist. Da gibt es keine besonderen Formen. Es ist wirklich eher traditionell, eher von der Bauweise selbst sehr interessant, eben mit diesem Baumaterial, sehr low-key, aber auch gleichzeitig einladend. Ein bisschen bitter ist es durchaus zu sehen, dass es da eigentlich einen Dachgarten hätte geben sollen. Da hat aber der Sparhammer dann doch wieder zugeschlagen. Sie haben es schon erwähnt, das Goethe-Institut muss sparen. Und da ist so ein Wellblechdach draufgesetzt worden, so ein ganz praktisches. Unter dem sollte man eigentlich wandeln können, aber es ist so tief draufgesetzt, dass der Dachgarten gar nicht nutzbar ist. Eben, wie es heißt, eine Sparmaßnahme, zu der wollen sich die Offiziellen kaum so richtig äußern. Aber der Architekt, ja, der hat das sehr verärgert schlucken müssen.
Ein Dachgarten, der dann doch nicht gebaut wurde, aber immer ein ganzes neues Gebäude mit 1700 Quadratmetern Fläche. Wie kam es denn dazu, überhaupt trotz des Sparzwangs?
Naja, das war damals noch vor der großen Sparwelle. Bundespräsident Steinmeier hat damals den Grundstein gelegt. Ich glaube, heute wäre das kaum mehr möglich. Also einen solchen großen Neubau unter diesen Sparbedingungen wie jetzt, wo das Goethe-Institut ganz anders agiert, wo es eher in so kleinere Räume geht, sich total verschlankt auch von der Infrastruktur, eher so ein bisschen Untermieter ist, sich so ein bisschen versteckt, sondern eher dann Programmarbeit macht, weniger Gebäude. Das wäre heute so gar nicht mehr denkbar. Aber hier in Dakar passt das ganz gut, weil die Stadt hat eine sehr lebendige Kulturszene, Musik, Kunst, Mode, aber eben wenig Infrastruktur. Und da umarmt man natürlich hier in Dakar einen solchen Ort wie das neue Goethe-Institut, wo man eben Räume hat, wo man Möglichkeiten hat aufzutreten, wo man Möglichkeiten hat, sich zu vernetzen. Und so kann man sagen, dass dieses Konzept von einer Art ja, Softpower, wenn man so will, dass man eben nicht aufdringlicher Botschafter Deutschlands ist, sondern eher Ermöglicher, Vernetzer vor Ort, das könnte hier tatsächlich gelingen unter den Bedingungen hier in Dakar, der Hauptstadt von Senegal.
Ja, es gibt ein Diffundieren der Szenen miteinander, deutsche Kultur und Kultur aus dem Senegal, die sich da einander begegnen sollen in diesem Haus. Das Goethe-Institut schreibt aber auch, die Architektur, die solle jetzt das Voneinanderlernen auch fördern, indem man nämlich schaut, was afrikanische Architektur möglicherweise uns zum Thema nachhaltiges Bauen sagen kann. Was denn?
Ja, dass man eben lokal baut, dass man mit lokalen Materialien baut, dass man die Transportwege zum Beispiel verringert, das ist minimal, das sind lokale Materialien, dass man wenig Energie verwendet, das war hier auch möglich, aber dass man eben auch gut ausgebildete Bauhandwerker, Baumeister, Bauingenieure, auch Menschen braucht, die sowas auch wirklich bauen können. Das hat eine Weile gedauert, das zog sich hier in die Länge, also man braucht eine gute Ausbildung, eine gute Grundlage, wenig Energie, viel Geduld. Und das Ganze stößt dann sozusagen so ein bisschen auf die deutsche Genauigkeit und da, wo man eben auch auf bestimmte Infrastrukturen doch achten muss. Deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber ein wirklich insgesamt hier in diesen Dakar, in diesen Räumen, ein sehr gelungener Bau.
Wladimir Balzi aus Dakar, wo heute der Neubau des Goethe-Instituts, entworfen von Francis Kiri, eröffnet wird. Kulturellen Austausch, den gibt's auch in Berlin, beim Feind-Festival, nämlich für neue internationale Dramatik an der Schaubühne. Da gibt's Gastspieler aus Brasilien, Kanada, Griechenland, Großbritannien, Italien und Norwegen. Seit mehr als 25 Jahren ist das ein Festival für neue politische Theaterstücke. Die Eröffnung gestern Abend, das war allerdings ein nicht ganz neues Stück der britischen Regisseurin Katie Mitchell, Blewett. Heißt es, eine Adaption des gleichnamigen Buchs von Maggie Nelson, ein poetischer Text über die Farbe Blau. Katie Mitchell ist in diesem Jahr Artist in Focus beim Fine Festival, zeigt auch noch zwei andere Arbeiten. Blewett allerdings hat sie bereits 2019 am Hamburger Schauspielhaus inszeniert. Wie häufig bei ihr mit großem technischem Aufwand. Barbara Behrendt hat das gesehen.
Die drei SchauspielerInnen sind beim Blick auf die dunkle Bühne nur schemenhaft zu erkennen. Vorn werden sie von einer ganzen Batterie aus automatisierten Kameras und Mikrofonen abgeschirmt. Direkt hinter ihnen steht jeweils ein Bildschirm mit voraufgezeichneten Filmen. Bewegungsfreiheit etwa ein Meter. Klar, hier steht nicht das Spiel, der Mensch oder der Körper im Mittelpunkt, sondern die Filmtechnik, die Bilder, das Sehen. Die Kameras vor den SchauspielerInnen zeichnen ihr gestisches und mimisches Agieren vor den Bildschirmen auf und machen daraus einen neuen Live-Film, der groß über dem Geschehen projiziert wird. Abwechselnd sprechen Renato Schuch, Eva Meckbach und Alina Wimbey-Strähler die poetischen Sätze ins Mikrofon.
Angenommen.
Ich beginne so.
Ich habe mich verliebt.
In eine Farbe.
Wie Mensch und Körper hier zu bloßen Erfüllungsgehilfen der Technik werden, steht völlig konträr zu den lyrischen Miniaturen des Textes, die die Leidensfähigkeit des Menschen ausloten, die aber auch brutal und beinahe pornografisch klingen können.
Als ich dich zum letzten Mal gesehen habe, haben wir 6 Stunden gefickt.
Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schreibt in 240 kurzen Absätzen von ihrer Obsession für die Farbe Blau. Geheimnisse dieser Farbe stehen im Zentrum, Sprachbilder, KünstlerInnen, die sich dem Blau gewidmet haben, Johnny Mitchell, Billie Holiday, Yves Klein. Es geht um Goethes Farbenlehre, um Wittgensteins Philosophie. Darunter aber verarbeitet sie eine schmerzhafte Trennung von einer großen Liebe, dem Prince of Blue.
Ich wäre ein beschissener Partner. Hast du gesagt?
Als würdest du was versprechen.
Und sie beschreibt, wie sie ihre querschnittsgelähmte Freundin nach deren Unfall umsorgt.
Meine verletzte Freundin fragt mich, ob ich ihr dabei helfen kann.
Die Teile ihres Körpers zu untersuchen, die gelähmt sind.
Das tun wir. Wir tun es wie Wissenschaftlerinnen. Als hätte die Lähmung sie zu Versuchsobjekten gemacht. Unabhängig von uns selbst.
Das ungewöhnliche, international gefeierte Buch Bluets kreist um die Grenzen des Erklärbaren. Um Liebe, Schmerz, Sex und Depression. Natürlich ist es auch eine Erforschung des Sehens. Doch die Bilder, die Katie Mitchell dafür findet, sind ausgesprochen trivial. Ist von einer Biene die Rede, sieht man auf der Leinwand eine Biene in einem blauen Blütenkelch versinken.
Stell dir eine Biene vor.
Wie sie in den Kelch einer Mohnblume fliegt. Wir sehen eine rote Blume und gehen davon aus, dass das rot ist.
Dass wir normal sind.
Aber die Biene sieht einen klaffend bläulich-lila Mund.
Wird ein Engel erwähnt, erscheint eine Figur mit weißen Flügeln. Blaue Steine und blaue Federn im Text werden zu blauen Steinen und blauen Federn auf der Leinwand. Nicht mehr als Illustration. Oder abgegriffene Banalität. Das nächtliche Berlin, durch das die SchauspielerInnen mit traurigem Blick und mit Zigarette im Mund fahren. Whiskygläser, die aufgefüllt werden. Durchwachte Nächte mit dem Blick aufs Handy um 3 Uhr morgens. Irgendwann steht natürlich jemand am Meer und blickt auf die Wellen. Schließlich geht es um die Farbe Blau.
Ein Haus am Meer. Eine finstere Landschaft.
Ein Tanz.
Unfreiwillig komisch ist das, wenn etwa Eva Meckbach 2 Sekunden lang weinend in die Kamera schauen muss, dann für 2 Worte ans Mikro eilt, um 2 Sekunden später grübelnd in einer Filmküche zu stehen. Reine Formspielerei, die den poetischen Text erschlägt. Und die nicht eben neu ist. Vor 20 Jahren waren Mitchells ästhetische Experimente interessant, heute wirken sie geradezu oldschool. Ohnehin fragt man sich, weshalb das Festival für neue internationale Dramatik ausgerechnet mit dieser Arbeit startet. Denn neu ist der Text nun gerade nicht. Mitchell hat ihn bereits 2019 in Hamburg inszeniert. Der Abend an der Schaubühne beruht auf ihrer 2. Inszenierung des Stoffs am Londoner Royal Court Theatre. Wenn das Festival nicht den Eindruck erwecken möchte, mit neuer Dramatik sei nicht mehr viel los, hat es nach dieser Eröffnung in den kommenden 10 Tagen Boden wieder gut zu machen.
Barbara Behrendt über Bluets von Kate Mitchell beim Fein Festival an der Berliner Schaubühne. Mehr als 130 Autorinnen und Autoren haben heute Morgen in einem offenen Brief angekündigt, einen der renommiertesten Verlage Frankreichs zu verlassen. Sie alle veröffentlichten bei Grasset, wie seinerzeit auch Marcel Proust, und wollen das künftig nicht mehr tun. Die Autorinnen und Autoren protestieren damit gegen die Entlassung des Geschäftsführers Olivier Nora, der das Haus seit 25 Jahren leitet, und gegen den Umbau des Verlags durch den rechtsnationalen Besitzer, den Medienunternehmer und Multimilliardär Vincent Bolloré. Julia Borutta berichtet.
Die wenigen Zeilen haben es in sich. Die Autoren und Autorinnen kritisieren die Vorgehensweise von Milliardär Vincent Bolloré, der es sich als Industrieller in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht hat, möglichst viele Medien- und Verlagshäuser aufzukaufen und zu extrem rechts ausgerichteten Sprachrohren zu machen. Der Traditionsverlag Grasset zählt dabei zu den jüngsten Neuzugängen im Bolloré-Universum. Die Unterzeichner des Briefes erklären, Olivier Noras Entlassung sei ein inakzeptabler Angriff auf die redaktionelle Unabhängigkeit und die kreative Freiheit. Und weiter?
Wir weigern uns, Geiseln eines ideologischen Krieges zu sein, der darauf abzielt, überall in Kultur und Medien Autoritarismus durchzusetzen.
Unterschrieben haben den Brief international bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie etwa Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy oder Frédéric Becbédère. Alle 115 versichern, dass sie ihr nächstes Buch nicht bei Grasset herausbringen werden. Zu Olivier Nora, dem langjährigen Chef des Verlags, halten die Autorinnen und Autoren fest:
Er ist durch seine moralische Eleganz, seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement der Schutzwall und das Bindeglied dieses Hauses gewesen.
Grasset-Schriftsteller Claude Ascolovitch sagte heute früh im Radiosender France Info:
C'était un endroit
Grasset war ein unendlich sanfter, unendlich respektvoller und unendlich herzlicher Ort, wo man sich wohlfühlte. Und das alles hat die Brutalität von Bolloré gerade zerstört. Noch gibt es keinerlei Reaktion des Bolloré-Medienkonzerns auf den Brief der 115. Doch gestern wurde bekannt, dass der scheidende Olivier Nora durch Christophe Thierry, einen Vertrauten Bollorés, ersetzt werden soll. Ein mit Spannung erwartetes Buch, das demnächst bei Grasset herauskommt, ist das neueste Werk des algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal, der auch in Deutschland Erfolge gefeiert hat und über sein Jahr in einem algerischen Gefängnis schreiben wird. Seine Verhaftung war international als willkürlicher Akt der algerischen Regierung kritisiert worden. Sansal gilt in linken Kreisen in Frankreich als extrem rechts und islamophob.
Julia Borutta über den Protest französischer Autorinnen und Autoren gegen den Umbau des renommierten Grasset-Verlags. Die AfD in Sachsen-Anhalt wirbt in ihrem Wahlprogramm für eine so wörtlich neue patriotische Kulturpolitik. Kulturinstitutionen in Sachsen-Anhalt haben nun darauf reagiert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
27 Kulturinstitutionen von Sachsen-Anhalt haben vor der von der AfD gewollten Kulturpolitik gewarnt, denn sie sehen darin eine Gefahr für die Kunstfreiheit und für die Erinnerungskultur. Unterzeichnet haben die Stellungnahme unter anderem die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, Verbände, Museen und Theater. Sie alle kritisieren, das AfD-Programm wolle Kultur auf eine ethnisch-nationalistische Identität verengen und historische Verantwortung relativieren. Es gehe der Partei darum, Kunst zu normieren, Förderung politisch zu instrumentalisieren und Institutionen ab- und umzubauen. Besonders alarmiert zeigen sich die Einrichtungen über Äußerungen der AfD zur Erinnerungskultur. So werde im Wahlprogramm die bestehende Erinnerungskultur also wörtlich Verewigung eines Schuldkomplexes beschrieben, der den Deutschen Möglichkeiten einer stabilen nationalen Identitätsbildung verbaut habe. Um diese angebliche Identitätsstörung zu heilen, fordert die AfD eine stärkere Fokussierung auf die, Zitat, guten Seiten der deutschen Geschichte. Die Kulturinstitutionen befürchten eine verfälschende Darstellung der NS-Geschichte durch die AfD. In den Streit zwischen dem Literaturkritiker Dennis Scheck und der Autorin Ildiko von Kürti hat sich jetzt die Schriftstellervereinigung Pen Berlin eingeschaltet. Scheck hatte von Kürtis neues Buch Alt genug als so wörtlich Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette bezeichnet, was die Autorin als respektlos und sexistisch empfand. Sie ging zum Gegenangriff über, warf Scheck grundsätzlich Frauenfeindlichkeit vor, eine Debatte, die bis heute polarisiert. Der Pen Berlin betont jetzt, dass polemische und auch verletzende Literaturkritik vom freien Wort gedeckt seien. Die Literaturkritik lebe schließlich von dieser polemischen Schärfe und das Verhältnis zwischen denen, die schreiben und denen, die kritisieren, sei nie einfach gewesen. Zugleich verteidigt der Verband aber auch das Recht der Autorin, es dem Kritiker mit gleicher Münze heimzuzahlen. Problematisch sieht der PEN Berlin dagegen Forderungen, Dennis Scheck als Moderator der Fernsehsendung Druckfrisch vor die Tür zu setzen, wie sie jetzt von dem einen oder anderen kam. Hier hoffe man, dass die Verantwortlichen bei der ARD dem Druck standhalten würden. Und zum Schluss noch zu einem britischen Kulturgut, Marmalade. Marmalade wird ja traditionell nur aus Zitrusfrüchten hergestellt und den Briten haben wir es auch zu verdanken, dass in der EU Marmeladen mit anderen Früchten Konfitüren genannt werden müssen. Damit ist in 2 Monaten aber Schluss und ein Abkommen der EU mit den Briten sieht vor, dass Marmalade dann als Zitrusmarmelade gekennzeichnet werden muss. Die britischen Konservativen sehen dadurch die Zukunft ihrer Marmalade in Gefahr. Und sie bringen den berühmtesten Marmalade-Fan in Stellung, Paddington Bear. Der hat ja immer ein Marmalade-Sandwich unter Hut für Notfälle.
Marmelade in Großbritannien. Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Debatte um Entlastung wegen der hohen Benzinpreise, eine mögliche neue Verhandlungsrunde im Irankrieg und schwere Luftangriffe auf die Ukraine. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.